WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Einen schönen guten Abend. Er hat das Zeug zum Wort oder vielleicht auch zum Unwort des Jahres, der Wutbürger. Erst vor wenigen Wochen vom Spiegel in die Welt gesetzt, bringt er es heute bereits auf rund 30.000 Treffer in den einschlägigen Suchmaschinen. Gekennzeichnet werden sollen mit dieser Wortschöpfung die Protagonisten der bürgerlichen Mitte, die als Kern von neuen Protestbewegungen wie zum Beispiel Stuttgart 21 ausgemacht wurde. Menschen, die ihr eigenes Wohl vor die Zukunftsinteressen der Allgemeinheit setzen, wird ihnen gerne vorgeworfen. Die Wutbürger werden sicherlich auch eine Rolle spielen in diesem Funkhausgespräch, aber wir wollen genauer hinsehen auf die neue Protestkultur, in der Grau- und Langhaarige zusammengefunden haben, nicht nur auf der Straße, sondern auch durch Vernetzung im Internet. Was treibt sie an? Ist es der Unmut über Parteien und deren Entfernung oder Entfremdung vom Alltag der Bürgerinnen und Bürger? Stellen die neuen Bewegungen die repräsentative Demokratie in Frage? Sind sie Bedrohung oder Ansporn für das parlamentarische System? Können und wollen sie Motor sein für neue, bessere Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten für Volksentscheide oder andere Mittel der direkten Demokratie? Einige Antworten auf diese Fragen will ich mit meinen Gästen suchen. Und ich freue mich, dass trotz wirklich widriger Wetterverhältnisse, von denen gleich noch zu reden sein wird, Frau Professor Dr. Gesine Schwan hier ist. Sie kennen... Sie kennen Frau Schwan als ehemalige Kandidatin der SPD für das Bundespräsidentenamt. Sie war aber zu der Zeit schon längst Präsidentin, allerdings der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Jetzt leitet sie die Humboldt-Viadrina School of Governance in Berlin. Und da ich ja mit einigen Hörern das Schicksal teile, kein Akademiker zu sein, Frau Professor, müssen Sie mir erklären, was diese Schule des Regierens macht.
Sie ist akademisch gleichsam legitimiert durch die beiden Universitäten, die im Namen vorkommen, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Viadrina, die ich früher geleitet habe. Wir bieten an einen Master of Public Policy für Berufstätige, berufsbegleitend, also über Internet, aber dann eben auch mit Präsenzphasen, 10 Stück. Und es kommt uns darauf an, ganz normativ zu besserer Politik beizutragen, besserer demokratischer Politik. Besser in dem Sinne, dass wir in diesen Masterstudiengängen den Menschen beibringen wollen, wo immer sie politische Projekte machen, ob in einer Administration oder in einem Unternehmen oder als NGOs, als Nichtregierungsorganisationen, dass sie das Rüstzeug dafür bekommen, sich auch politisch effektiv dann durchzusetzen beziehungsweise etwas zustande zu bringen. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen ein solches Projekt vorschlagen, das sie dann in den 2 Jahren realisieren sollen.
Wie viel sind das?
Das sind jetzt in den ersten beiden Jahrgängen, wir haben beginnen jedes Jahr ein neues Jahr sozusagen, 50. Mhm. Also pro Jahrgang, pro Masterstudiengang 50. Und das sind alles Leute so zwischen 30 und 40, die nicht zu uns kommen, weil sie jetzt Karriere machen wollen, sondern weil sie was bewirken wollen, weil sie etwas verändern wollen. Und nicht einfach nur durch Volksabstimmungen, sondern indem sie in ihrem Viertel zum Beispiel dafür sorgen, dass da etwa über Kommunikationsmedien, über lokale Fernsehstationen erstens junge Leute lernen, wie sie sich am besten artikulieren, aber dadurch auch eine Art Community in Lichtenberg zustande kriegen, wo jeder in einer abgesonderten Wohnung lebt und eigentlich mit dem anderen nichts zu tun hat.
Bewegung und Veränderung ist ja auch das Thema dieser Sendung. Letzten Endes, wir reden über neue Protestkultur, heißt es jetzt ganz gerne. Sie verfolgen das auch. Ist das vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung eine neue Protestkultur, die sich da 2010 aufgetan hat?
Ja, sie hat zwar zum Beispiel in Stuttgart durchaus den engeren Rahmen dieses Bahnhofs überschritten, allgemein im Sinne einer Demokratietheorie, dass sie sagen, die Gesellschaft soll sich mehr beteiligen. Auf der anderen Seite hatte sie nicht so wie 68 ganz weltweite, hat sie nicht solche weltweiten Ziele in der Regel. Aber was ich auch prinzipiell positiv finde, ist, dass es ja zwar einerseits auch Protest ist, aber dass da sehr viel konkretes Wissen über anstehende Fragen da ist. Und das ist eine neue Situation im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Wir haben eine sehr viel gebildetere Gesellschaft und die gewählte repräsentative Politik muss sich ganz anders um die Zustimmung und die Unterstützung durch diese Gesellschaft bemühen und darf sie nicht wegschieben, wie das in meiner Sicht wohl in Stuttgart 21 passiert ist, nicht wegschieben, sondern soll sogar im positiven Sinne sagen, ja, da ist viel Potenzial, um bestimmte Probleme noch viel besser auszuleuchten. Also Widerspruch im Sinne einer konstruktiven Aufnahme. Dazu ist auch immer Protest nötig. Also so ein System reagiert nicht, wenn Sie nur ganz lieb sagen, ich widerspreche hiermit, sondern da muss schon was geschehen, damit wirklich Aufmerksamkeit entsteht. Aber ich glaube, insgesamt waren da sehr viele konstruktive und kenntnisreiche Positionen.
Wir wollen uns das gleich ja noch gerne genauer angucken. Und dann komme ich dann doch aufs Wetter zu sprechen. Ich hoffe darauf, dass zwei Gäste, die wir für heute Abend eingeladen haben und die sicherheitshalber mit dem Zug unterwegs sind, dann doch irgendwann hier ankommen, um in die Diskussion eingreifen zu können. Aber ich sitze mit Frau Professor Schwan nicht ganz alleine hier. Es ist auch noch bei mir erfreulicherweise Hubert Maaßen, Publizist, Journalist, nicht nur den WDR-Radiohörern als Verfasser pointierter Kommentare bekannt. Seine journalistische Laufbahn begann in den späten 60er Jahren. Wären Sie beleidigt, wenn man Sie einen Alt-68er nennen würde?
Ein bisschen. Ich bin ein Alt-66er.
Aha. Der Unterschied ist?
Ja, der Unterschied ist, dass ich schon vorher politisch aktiv war, bevor die 68er-Bewegung losging. Und wenn ich was dazu sagen darf, der Unterschied zu damals, ich glaube nicht, dass wir ein gebildeteres Protestpublikum haben oder Protestler haben, sondern durch die neuen Medien ist die Vernetzung, das Wissen, die WikiLeaks, die Dokumente, die zur Verfügung stehen, so viel größer geworden, dass sie heute in Echtzeit praktisch eingreifen können. Wenn Sie bedenken, natürlich wissen Sie auch noch, wenn man früher Seminare machte oder sich noch die Bücher klauen musste und dann große Arbeiten verrichten musste, exzerpieren und so weiter. Das hat sich ja in einer Weise beschleunigt und eben auch die Kommunikation untereinander. Diese Flashmobs oder der Schwabenstreich, den die da gemacht haben, wo die von jetzt auf gleich Leute zusammenrufen können. Früher aber musste man ja wochenlang eine Kundgebung in Bonner Hofgarten vorbereiten.
Wenn Sie an sich als jungen, dynamischen 66er, 67er, 68er denken, und die Menschen, die damals protestiert haben, die auf die Straße gegangen sind, die blockiert haben, vergleichen mit denen, die das heute tun. Wir haben die Änderungen, die sich sicherlich, darauf kommen wir ja auch nochmal, durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten ergeben, angesprochen. Ist das eine andere Sorte Leute?
Ich denke schon. Also sie sind viel selbstbewusster. Sie kennen ihre Möglichkeiten viel besser. Und sie wissen genau, was sie haben, zur Verfügung haben und was sie alles machen und bewirken können mit den Mitteln. Das war ja damals noch ein Ausprobieren, ja, was dann möglicherweise auch mit einem Gummiknüppel unterstrichen wurde. Das ist heute gibt's da viel mehr Wissen darüber, auch viel mehr Protestwissen.
Ja, also Erfahrung mit solchen Protesten, aber eben doch auch, ich meine, dass da in ziemlich kurzer Zeit plötzlich bei der Gegenüberstellung, die Herr Geißler dann geleitet hat, diese Personen, die da jahrelang dran gearbeitet haben, Herausforderungen bekamen von Personen, die da nicht jahrelang dran gearbeitet haben. Das ist doch eine Qualität, die doch so nicht war, aber 68, weil auch das Interesse nicht auf solche konkreten Projekte gerichtet war, sondern das Interesse war gerichtet auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Einen schönen guten Tag.
Ja, jetzt Hallo, passiert, womit wir kaum noch gerechnet haben, nämlich die beiden fehlenden Gäste kommen. Ja, überraschend dazu. Ich kann einem von Ihnen zur Stärkung nach der langen Fahrt einen Glühwein anbieten. Die beiden anderen müssen Sie mit Wasser behelfen. Gut, dann trinken Sie beide Wasser. Seien Sie herzlich willkommen. Und Sie kommen aber auch exakt aufs Stichwort, weil wir gerade Herr Professor Dieter Rucht gesprochen haben über die Frage, wie mit dem Publizisten Hubert Maaßen, der sich als Alt-66er bekannt hat, also wie unterscheidet sich der Protest von damals von dem, den wir jetzt als neue Protestkultur diskutieren. Und Sie leiten ja am Wissenschaftszentrum Berlin eine Forschungsgruppe, und das schon lange, glaube ich, Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa. Und Sie sind, wenn man sich die Beschreibung von Dirk Kurpiuweit aus dem Spiegel zu eigen machen wollte, der Idealtyp eines Wutbürgers. Nicht mehr ganz jung, gebildet, in gutbürgerlichen, vermutlich materiell auskömmlichen Verhältnissen lebend, aber Sie sind keiner.
Doch, ich fühle mich durchaus als Bürger. Also ich kann mich nicht beklagen, mir geht es im Gegensatz zu vielen anderen Menschen materiell ziemlich gut. Aber ich fühle mich durchaus als Bürger, das heißt...
Aber nicht als Wutbürger.
Als Wutbürger?
Als Wutbürger.
Ach so, das habe ich überhört.
Ja.
Entschuldigung.
Verständlich.
Ja, ich habe gelegentlich auch eine Wut über politische Dinge oder andere Dinge, aber es gibt auch sehr schöne Momente in meinem Leben und auch in der Politik.
Stuttgart 21 ist ja neben Gorleben in diesem Jahr zum Symbol der neuen Protestbereitschaft geworden. Und Sie haben mit ein paar Mitstreitern untersucht, wer geht denn da eigentlich auf die Straße? Stimmen die Klischees davon, dass das die besseren bürgerlichen Ladies mit Perlenketten sind und eben diese Wutbürger? Wer geht auf die Straße oder ist auf die Straße gegangen bei Stuttgart 21?
Ja, wir haben am 18. Oktober Fragebögen vor Ort bei der sogenannten Montagsdemonstration ausgeteilt, 1500 Fragebögen. Die Leute hatten Zeit, das zu Hause in Ruhe auszufüllen, und die wurden dann uns wieder zurückgeschickt und dort ausgewertet. Jetzt Ihre Frage, wer geht da hin? Das öffentliche Bild war ja eher das ist die bürgerliche Mitte, und zusätzlich, das sind Leute, die durchaus zu erheblichen Teilen aus dem konservativen Lager kommen. Mhm. Der erste Teil dieser Feststellung, den kann man im Großen und Ganzen bestätigen. Also es sind tatsächlich ehrbare Leute. Es sind Leute, die zum Teil schon früher demonstriert haben, aber auch sehr viele Neuankömmlinge, was das Protestgeschehen angeht. Es sind Leute aus respektablen Berufen. Es gibt ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau. Das ist doppelt so hoch als in der Gesamtbevölkerung.
Ja, das hat man eben schon angesprochen, ja, dass das offensichtlich so ist, ja.
Ja, und es sind Leute, was man auch vielleicht nicht ohne weiteres erwartet, die sich überdurchschnittlich an Wahlen beteiligen in der Vergangenheit und auch wieder beteiligen wollen. Es sind keine politisch entfremdeten Leute, die von der Politik nichts mehr wissen wollen, sondern die erfüllen auch ihre staatsbürgerlichen Pflichten.
Und in der Mischung alt und jung?
Die Jungen sind unterrepräsentiert, also die unter 25-Jährigen, die mittleren Generationen entsprechen in etwa dem Durchschnitt der Bevölkerung. Und die Alten sind etwas älter, da meine ich jetzt die über 65-Jährigen, die sind etwas unterrepräsentiert, aber das muss man in Relation zu anderen Protesten setzen. Das heißt, in Stuttgart sind sie im Vergleich zu anderen Demonstrationen deutlich überrepräsentiert, aber nicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Mhm.
Und wenn Sie es zum Beispiel vergleichen, ich glaube, Sie haben auch mal untersucht die Zusammensetzung Hartz-IV-Demonstrationen. Wie sieht dann der Vergleich aus?
Ja, deutlich anders natürlich. Also dort war es in der Tat so, dass viele Leute, die selbst Sozialhilfeempfänger sind oder waren oder die von Arbeitslosigkeit aktuell schon betroffen waren oder sich betroffen fühlten, tatsächlich auch auf der Straße waren. Das war etwas über die Hälfte der Personen. Darunter waren auch solche, die indirekt betroffen waren, zum Beispiel durch Familienangehörige, Kinder oder Ehepartner und dergleichen. Also da spielt die unmittelbare Betroffenheit bei diesem Thema natürlich eine große Rolle. Es gab aber auch Leute, wiederum die gut situierten Bürger, die in anwaltschaftlicher Funktion für nicht ihre eigenen Anliegen, sondern für die Anliegen anderer auch auf der Straße waren. Also es war vielleicht jetzt geschätzt mal ein Drittel nochmal oder ein Viertel. Aber wenn man jetzt den Bildungsstand heranziehen würde, der war natürlich deutlich niedriger als in Stuttgart. Ein anderer Vergleich, nur ein Stichwort, bei der Friedensdemonstration 2003 angesichts des bevorstehenden Irakkrieges, da war auch das Bildungsniveau sehr, sehr hoch, ähnlich wie in Stuttgart.
Der vierte Gast ist der Diplombiologe und Politikwissenschaftler Christoph Bautz. Er ist mit 28 Jahren, wenn ich mich nicht verzählt habe, der Jüngste in der Runde. Er baute die
38.
Geschäfts...
38.
Was? 38. Ich dachte,
38, sorry. Ja, 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 72. Guck mal, Kopfrechnen mangelhaft. Gut, naja, Sie haben die Geschäftsstelle von Attac Deutschland aufgebaut, also der Anti-Globalisierungs-Initiative, und sind aktuell Geschäftsführer von Campact. Der Begriff fügt Kampagne und Aktion, glaube ich, zusammen und hat eine Menge mit neuen digitalen Protestformen zu tun, die, kurz bevor Sie gekommen sind, Hubert Maaßen auch schon mal angesprochen hat, als ein Kennzeichen veränderter Protestkultur. Sagen Sie doch einen Satz zu Ihrem Verein, den viele wahrscheinlich nicht kennen werden.
Ja, die Idee von Campact stammt eigentlich aus den USA. Dort gibt es Move On als Netzwerk von mittlerweile 5 Millionen Menschen, die sehr stark immer wieder intervenieren über die Mittel des Internets in aktuelle politische Prozesse. Wir fanden die Idee dort faszinierend, wie politisches Engagement durch das Internet doch begünstigt wird, und haben gesehen, es wird viel zu wenig hier von der hiesigen NGO oder hiesigen Bewegungslandschaft noch genutzt. Also sehr auf dem Punkt der politischen Entscheidung, sehr schnell Menschen mobilisieren zu können und eben auch Menschen anzusprechen, die eben nicht jeden Tag auf die Straße gehen, sondern die politisch interessiert sind, aber für die es zu wenig Möglichkeiten gibt, wirklich von diesem Interessiertsein auch zum Engagement überzugehen. Und da haben wir gesagt, da gibt es über das Internet große Potenziale, hier Kampagnen und Aktionen zu organisieren, die von breiten Bevölkerungskreisen unterstützt wird. Und da haben wir Campact gegründet, sind mittlerweile 330.000 Menschen in unserem Newsletter verteilt, also mit der größte politische Verteiler, den es in Deutschland gibt, sind sehr gewachsen, gerade auch vor eineinhalb Jahren waren wir noch bei 100.000, und intervenieren dann bei aktuellen politischen Themen, sei es die Debatte um Genmais, sei es jetzt um WikiLeaks, sei es um die Atomkraft und die Kopfpauschale, also zur ganzen Bandbreite politischer Themen, und intervenieren da immer wieder, indem wir Menschen Möglichkeiten geben, politisch Druck auszuüben, ihre Position zu beziehen, mit Politikern in Kontakt zu treten und dadurch Druck für politische Veränderungen zu bewirken.
Da haben sich Protestformen ja deutlich gewandelt, Herr Rucht. Sie verfolgen ja nun und beforschen das. Ist das ein Zuwachs an Möglichkeiten oder ist es nur schlicht eine Veränderung?
Es ist sicherlich ein Zuwachs an Möglichkeiten. Vieles kann man dann sehr viel schneller tun, effektiver tun, billiger auch tun. Man muss ja nicht mehr Druckmaschinen anwerfen im Keller und dann das mühsam zur Post bringen und so weiter. Das sind halt gewaltige Vorteile. Es ist allerdings so, dass häufig die Aktivisten, vielleicht auf Christoph Bautz, nochmal das Medium zwar hervorragend nutzen, aber dann überschätzen in dem Sinne, als sie glauben, dass sehr viel neue Potenziale erschlossen werden. Also Leute, die bislang politisch weniger aktiv waren, vielleicht auch gar nicht groß interessiert waren, jetzt plötzlich durch das Internet an diese Aktion oder überhaupt an die Politik herangeführt werden. Das hält sich nach meiner Einschätzung sehr in Grenzen. Wäre es anders, dann hätten wir im Zeitverlauf in den letzten 10 Jahren einen deutlichen Anstieg von Protesten zu verzeichnen.
Also die erreichen eher die, die ohne dies schon ansprechbar sind.
Die nutzen das, es werden natürlich zum Teil auch neue Potenziale, neue Gruppen erschlossen, aber im Wesentlichen wird es vor allen Dingen genutzt als Instrument der Beschaffung von Informationen, der Verteilung von Informationen für diejenigen, die ohnehin schon politisch schwach und aktiv sind.
Unsere Erfahrung ist aber zum Teil schon auch eine andere, dass wir es immer wieder auch geschafft haben, jetzt auch zum Beispiel im letzten Sommer, viele Menschen auf die Straße zu bekommen, die eben noch nie vorher politisch aktiv waren, für die sozusagen der Einstieg, der Klick war, ein Appell zu unterzeichnen, wo so 100 oder 200.000 Menschen sich einer Forderung anschließen und dann aber, indem wir zum Beispiel dezentrale Aktionstage organisieren, viele Menschen da das erste Mal den Schritt auf die Straße wagen. Also zum Beispiel haben wir im letzten Sommer in 70 Orten parallel Atomalarme vor den Büros der Abgeordneten organisiert. Es sind immer überall so 200, 300 Menschen zusammengekommen. Und die Erfahrung war doch, sehr viele Menschen, die vorher noch nie auf der Straße waren, die haben als erstes im Internet sich aktiviert und haben aber dann den Schritt wirklich zur politischen Aktivierung genommen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, immer wieder zu betonen. Allein Aktivitäten im Netz, die verpuffen. Es braucht immer wieder das gute Zusammenspiel.
Die Couch-Potatoes, genau. Das geht ja auch schnell mit den Klicks. Ne?
Es braucht also genau das gute Zusammenspiel zwischen Aktionen im realen Raum und Aktionen sozusagen im virtuellen Raum. Und das ist auch das, was wir immer wieder versuchen zu schaffen, weil politischer Druck entsteht eben stark auch darüber, dass Medien darüber berichten, dass man direkt in Kontakt mit dem Politiker geht und kommt. Und das passiert viel im realen Raum. Und genau dieses Zusammenspiel zwischen zum Beispiel im Netz wird stellen sich 200.000 Menschen hinter einen Appell und dann trägt man aber den Appell gegen Genmais direkt in den Wahlkreis von der Landwirtschaftsministerin und kommt dadurch ins Gespräch mit ihr. Dann berichten landesweit die Medien darüber. Darüber entsteht politischer Druck.
Frau Spahn, Sie haben eine eigene Website.
Ja.
Gesine-Schwan.de, empfehlenswert. Hubert Maaßen hat auch eine eigene Website. Beide sind nicht so direkt Prototypen der Digital Natives. Sie kommen aus der analogen Welt. Wenn Sie Christoph Bautz davon reden hören, ist das etwas, wo Sie auch für sich sagen, das ist ein zusätzlicher Weg, ist eine Bereicherung der Diskussion, auch der Protestkultur?
Gar keinen Zweifel, nur dass ich es selbst ehrlich gesagt nicht sehr praktiziere, das muss ich zugeben, sondern meine Website wird von den Jüngeren gemacht und da bin ich nicht so drin und es ist auch sehr viel Zeit, dass das da reingehen müsste, die habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass diese Mittel, wenn wir jetzt den rein deutschen Horizont mal überschreiten, natürlich von unglaublichem Gewicht sind in der globalen Szene der Nichtregierungsorganisationen. Denn in vielen Ländern sind ja solche Protestbewegungen sehr unter Druck, in den nichtdemokratischen Ländern auch bedroht, vom Leben bedroht. Und es gibt in Afrika und in Asien, auch in Russland, sehr, sehr mutige und sehr aktive Nichtregierungsorganisationen. Und wenn die dann zum Beispiel sehr schnell von heute auf morgen weltweit Protest mobilisieren können, weil einer von denen verhaftet worden ist im Kongo oder so, das ist eine große Macht und eine große Chance. Und insofern glaube ich, dass diese Kombination von mehr und mehr gebildet, übrigens oft unterschätzen wir, wie aktiv dieser dritte Sektor eben in Afrika oder Asien oder Lateinamerika ist. Aber wenn wir diese Möglichkeiten einer größeren Bildung und einer ganz anderen Kommunikationsfähigkeit zusammennehmen, ist da, finde ich, eine sehr, sehr gute Chance, Demokratie und Politik lebendiger zu gestalten.
Keine Frage. Vielleicht jetzt mal wieder aus der weiten Welt zurück vor die Haustür. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen über Ihre Einschätzung für die Gründe, die diesen Protest, der dieses Jahr besonders spürbar war, vorangetrieben haben. Also kritisch wurde zum Beispiel angemerkt, gerade was Stuttgart 21 betrifft, das seien auch Symptome einer älter werdenden Gesellschaft, die Angst vor Veränderung. Man wehrt sich eigentlich gegen was Neues, gegen etwas, was man nicht so übersieht, was vielleicht mit einer Riesenbaustelle in Stuttgart auch die eigenen Lebensverhältnisse erstmal ein Stück schlechter macht. Können Sie das teilen, Herr Professor Rucht, oder nachvollziehen?
Also ist die Frage, ob ich es als Person nachvollziehe oder sagen die Befragten, die Demonstrierenden. Wir haben ja die nach ihren Gründen gefragt und haben das aber noch nicht im Detail ausgewertet. Ich muss auch dazu sagen, die quollen geradezu über vom Mitteilungsdrang. Die füllten nicht nur ihren Fragebogen aus, sondern die legten auch noch Briefe dabei, fünfseitige Briefe, was sie alles antreibt und schrieben dann über den Rand noch raus mit ihren Antworten. Also eine ungeheure ein ungeheurer Drang, sich mitzuteilen. Was sind die Hauptgründe, die genannt wurden? Das Kostenargument stand ganz vorne. Das Argument, wir werden nicht ernst genommen, weder im Planungsprozess noch später, als wir auf die Straße gegangen. Unsere Gründe werden nicht gehört. Und das dritte wichtige Argument war, da gibt es ein Zusammenspiel von ökonomischen Interessen, insbesondere was die Grundstücksverwertung angeht, und politischen Interessen. Und da haben wir Bauchschmerzen mit dieser Verquickung.
Herr Maaßen, den Demonstranten ist ja durchaus auch vorgeworfen worden, sie verfolgten eigentlich Einzelinteressen, Partikularinteressen. Das klingt aber jetzt ganz anders.
Nun, was Stuttgart angeht, ist das doch sicher so. Also gerade Stuttgart, ich bin da ganz erschrocken, als plötzlich hörte, die machen eine Volksabstimmung über einen Bahnhof, den ich auch nutze als Kölner oder als Düsseldorfer, wenn ich nach Frankfurt fahre oder von Frankfurt nach München über Stuttgart. Also da habe ich mir immer gedacht, wenn die sagen, wir machen hier eine Volksabstimmung über unseren Bahnhof, habe ich gedacht, das ist doch mein Bahnhof auch. Ja, und werde ich auch gefragt als Bahnfahrer, kann ich darüber mit abstimmen oder nicht? Also wer ist da dann das Volk? Nicht? Dieser lokale Protest in Stuttgart, sowas haben wir ja überall und immer wieder gehabt. Ich erinnere mich daran, dass ich als Zehnjähriger in Düsseldorf bei einer Demonstration mitgegangen bin. Das war also damit 1957, die darum ging, dass der Hofgartenweiher in Düsseldorf verkleinert werden sollte, wogegen sich ein großer Bürgerprotest organisierte, durch Heimatvereine und so weiter. Und da gab es dann einen Protestzug und tatsächlich ist das Projekt damals abgeschmettert worden. Sowas gibt es ja immer wieder. Was bei Stuttgart eben hinzukommt, ist diese ungeheure mediale Verbreitung und auch die mediale Kompetenz, die natürlich diesem Protest zugrunde liegt. Ja, was Sie geschildert haben, was da möglich ist. Die sind ja jetzt im Netz dauernd miteinander verbunden. Das heißt, diese Gemeinschaft konstituiert sich ja nicht nur bei einem Protestmarsch oder bei einem Treffen, zu dem man mit Flugblättern oder Plakaten aufgerufen hat, sondern man hat ja eine Dauerpräsenz untereinander und eine Dauergemeinschaft, die sich da bildet, auch permanent mit News. Also die Aktivität wird ja immer wieder auch gereizt, angestachelt, könnte man sagen. Ist jetzt nicht negativ gemeint, aber sie wird immer wieder erneuert und aktualisiert. Das sind alles Möglichkeiten, die jetzt in Stuttgart zu dieser Erscheinung geführt haben.
Letzten Endes, so würden Sie es akzentuieren, eher zur Durchsetzung einzelner Interessen und nicht unbedingt gemeinwohlorientiert.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Also ich weiß nicht, warum Stuttgart ist unser Bahnhof. Aber es ist doch der Bahnhof von 100.000 von Leuten, die mit dem Eisenbahn fahren.
Also ich finde das durchaus eine legitime Frage. Und man muss sie stellen, um dann gegebenenfalls institutionelle oder prozedurale Folgerungen daraus zu ziehen. Aber es gibt schon vorher, denke ich, gemeinwohlverdächtige Sachen in dieser ganzen Sache, unabhängig von Abstimmung. Nämlich dann, wenn zum Beispiel Unaufrichtigkeiten und Schludrigkeiten in der Vorbereitung dieses Projekts offengelegt werden und Widersprüche. Und wenn eben ökonomische Interessen, die nicht genannt wurden vorher, eventuell im Vordergrund stehen und man so tut, als würde es da um eine wunderbare Stadtplanung gehen. In Wirklichkeit ist da schon einiges ökonomisch vergeben. Also das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur dort, sondern damit auch generalisierbar die Frage aufzuwerfen, wie sieht es mit der Transparenz politischer Entscheidungen aus? Und insofern denke ich, ist das ganz wichtig. Ich selbst bin ja, habe mich jetzt schon ein paar Mal unbeliebt gemacht, damit, dass ich sage, ich bin nicht für Volksentscheide. Ich bin aber für eine erhebliche aktivere Auseinandersetzung und ein positives Eingehen auf die Kompetenz der Zivilgesellschaft.
Ja. Da ist ja sicherlich einiges versäumt geworden und dann sind wir ja in einem ganz kurzen Sprung auch bei der beliebten Stichwort Politikverdrossenheit. Sie haben eben gesagt, Herr Hoch, die wählen in hohem Maße, also können nicht politikverdrossen sein. Aber irgendwas an Politik macht die Menschen verdrossen? Sind es die Politiker? Sind es die Parteien? Ist es die fehlende Transparenz? So wie Gesine Schwan es gerade angesprochen hat. Das würde ich von Ihnen gerne hören, an Ihrer Einschätzung hören, aber natürlich sehr gerne auch von Herrn Baus.
Ja, man muss immer das Objekt der angeblichen oder tatsächlichen Betroffenheit mitnennen. Und das wird oft dann durcheinander geworfen und in einen Topf gerührt. Es gibt das Bezugspunkt Demokratie als Idee. Die findet eine große Zustimmung und diese Zustimmung ist auch nach den Meinungsumfragen ziemlich konstant. Da gibt es also keinen Abfall. Es ist in neuen Bundesländern etwas niedriger als in westlichen Bundesländern, aber ein stabiler Zustand. Man kann zweitens danach fragen, wie stehen die Bürger zur Politik? Also fühlen sie sich erstmal vom politischen Geschehen irgendwie aufgehoben, wollen sie sich einmischen? Auch da würde ich sagen, ist Stuttgart eigentlich ein blendendes Beispiel für ein Interesse an Politik. Das ist keine Politikverdrossenheit, es ist eigentlich das Gegenteil davon. Und dann gibt es ein drittes Bezugsobjekt, man kann noch weitere nennen, aber bleiben wir mal bei den dreien. Das ist die Wahrnehmung des Geschäfts der Parteien, der politischen Klasse, wenn man das schon mit einem leichten Unterton formulieren will. Und da gibt es einerseits bei den Umfragen, den konventionellen Umfragen, gar keinen deutlichen Einbruch. Wiederum im Gegenteil zur öffentlichen Wahrnehmung. Aber wenn man punktuelle Umfragen ansieht, wie sie immer wieder mal hier und da gemacht wurden in der letzten Zeit, dann gibt es zum Teil dramatische Wahrnehmungen der Bürgerschaft, die sagen, die da oben machen sowieso, was wir wollen. Es findet hohe Zustimmungsraten. Parteipolitik, da will ich mich raushalten. Das ist nur ein Geschäft, wo es um Macht geht, um die Besetzung von Ämtern geht. Also eine relativ negative Wahrnehmung und auch sich verschlechternde Wahrnehmung, wenn man diesen Ausdruck benutzen will, der politischen Klasse.
Ist das eine Motivationslage, Herr Bautz, in der Sie sich wiederfinden oder wollen Sie den noch ergänzen?
Ich würde sagen, es gibt erstmal eine Frustration in der Bevölkerung über eine Politik, eine Klientelpolitik, wie sie von Schwarz-Gelb betrieben wird, noch mal in einer ganz anderen Qualität, als wir das bisher erlebt haben. Also eine Politik, die sehr massiv für die Atomkonzerne gefahren wird, die für die Pharmaindustrie, für Privatversicherer, im Fall von Stuttgart 21 für große Immobilieninteressen gefahren wird. Und da gibt es eine Frustration und eben auch ein entsprechendes Widerstandspotenzial gegen, dass Menschen jetzt auf die Straßen gehen.
Das würde aber heißen, wenn ich mal unterbrechen darf, das ist Opposition gegen die jetzt Regierenden. Ich habe aber ist so verstanden, dass es schon auch gegen bestimmte Strukturen, wie Politik gemacht wird, betrifft. Und das geht ja dann im Zweifel über die derzeit Regierenden hinaus.
Es ist beides. Es wird dann nochmal besonders deutlich, dass über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wurde bei Stuttgart 21 über einen langen Prozess und dass wir in einer Demokratie leben, wo immer mehr kleine Machtzirkel entscheiden und ja auch zum Beispiel das Parlament als eigentlich wichtiger Vertretungsfunktion der Meinung der Bevölkerung immer weniger Gehör findet. Und es gibt, glaube ich, auf der anderen Seite eben genau diesen Frust auch über die Politikergebnisse, die wir sehen. Und wir haben es auf der anderen Seite ja auch mit einer Bewegung zu tun, die sehr moderne Konzepte vertritt. Also es ist ja nicht nur die Dagegenrepublik, wie es jetzt so schön heißt, sondern es ist auch ein ganz starkes Dafür bei Stuttgart 21 für ein modernes Konzept eines Kopfbahnhofes, für einen integralen Taktverkehr und nicht ein überkommenes Konzept eines Tiefbahnhofs, wie er in Frankfurt, in Leipzig, in München längst überworfen wurde. Genauso in der Energiepolitik auch da ein modernes Verständnis einer Versorgung mit erneuerbaren Energien versus einer überkommenen Technologie, die sich wieder durchsetzen soll. Und genau das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für diese Bewegung. Ja. Sie stehen für moderne Konzepte und versuchen, die durchzusetzen.
Wobei, was Stuttgart betrifft, Herr Maaßen hat gerade etwas den Kopf
Ja, also gewiegt. Ich muss sagen, ich bin da etwas skeptisch, weil ich vermute, dass die Organisation im Protest und bei den Protesten sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was Sie gerade kritisiert haben. Auch hier gibt es Führungszirkel, hier gibt es eine Avantgarde, die Protestziele festlegt, die Mittel auswählt, die versucht, die Leute, früher haben wir gesagt, zu agitieren. Ja, von wem werden die denn kontrolliert? Und bedenken Sie auch, gerade was Sie sagen über das Internet, hier wird ja auch eine Dramaturgie vor dem Bildschirm erzeugt, die ja wiederum die Leute auch zu Konsumenten macht. Ich meine, ich würde mich zum Beispiel fragen, ob viele nicht mit dem, was da wie ein Internetspiel oder ein Protest wirken könnte, zufrieden sind. Und mit dem Klick eben, schick eine Postkarte ab, dann wird der Tiger gerettet. Ja, ich schicke eine Postkarte ab und dann kriegt der Mappus eins auf den Deckel. Also das ist auch gut, das ist dann ihr Problem. Aber wie ist es denn mit der Demokratie innerhalb dieser Protestbewegung dann? Wie ist es denn da mit der Offenheit? Welche Dokumente werden offengelegt? Welche werden benutzt? Welche werden propagiert? Welche werden angegriffen? Auch hier sind doch Machtfragen nicht zu leugnen.
Ich würde sagen, diese Bewegungen sind ja doch sehr stark dafür rausgekennzeichnet, dass sie eben aus einer Basis entstehen. Das sind eben nicht, die würde auch nicht so funktionieren, wenige, die sozusagen sagen, dort und dort geht's lang, sondern das sind Bewegungen, die sind wirklich aus der Mitte der Gesellschaft getragen. Und das hat sich ja auch in Stuttgart 21 gezeigt. Das ist eine sehr informierte Protestkultur, die da entsteht. Eine sehr breite Protestkultur, die durchaus demokratische Strukturen auch selber entwickelt und dann eben Einfluss nimmt auf eine repräsentative Demokratie, um versucht, hier Veränderungen zu bekommen. Also sie sind sozusagen ein wertvoller Bestandteil einer lebendigen Demokratie, die da Ausdruck sich
ergibt. Wobei die Frage natürlich auch war, wie legitimieren sich diejenigen, die dort das Sagen haben und das Handeln bestimmen?
Ja, auf diese Frage würde ich gerne Schwan, eingehen. Das gerne, ist, ja. Da bin ich sozusagen abonniert drauf gleichsam. Natürlich sind Nichtregierungsorganisationen und solche Bewegungen nicht legitimiert im Sinne von Parteien und Parlamenten durch Wahlen. Das ist ganz klar. Wir unterscheiden ja manchmal in der Politikwissenschaft zwischen sogenannter Input-Legitimation und Output-Legitimation, also Input durch Wahlen und so weiter, Output dadurch, dass solche Organisationen, wenn sie sich wirklich faktisch und erkennbar für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl einsetzen, dass sie dann eine Output-Legitimation im Sinne von Vertrauenserwerb haben. Ich glaube aber, das ist gar nicht so dramatisch, wie sich das anhört, denn die sollen ja nicht an die Stelle von Parlament und Regierung treten, sondern sie sollen, so denke ich, sehen sie es auch selbst, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, die Gesellschaft, die überall in solcher repräsentativen Demokratie mobilisiert und aktiv sein muss und jetzt wahrscheinlich mehr als vor 50 Jahren, soll diese, also Mobilisierung zugunsten von längerfristigen Zielen, die oft Parteien mit der Bindung an Legislaturperioden und so weiter nicht so gerne anstreben. Und dann aber auch ein Monitoring, also ein Überwachen, was das Parlament aufgrund seiner vielfachen Verflechtung gar nicht mehr so richtig kann. Also die Aufgaben sind nicht hoheitliche Entscheidungen.
Das ist schon ein berechtigter Punkt der Kritik.
Ja, das ist ein berechtigter Punkt der Kritik. Ja. Natürlich gibt es auch noch Kontrolle, aber ich meine, wer diesen politischen Prozess in Parteien und Parlamenten beobachtet hat, da gibt es so viele Überlegungen der Opportunität, sollen wir das jetzt aufs Tapet bringen oder nicht, was kommt nachher, dass es dringend erforderlich ist, dass Organisationen, die davon unabhängig sind, sich da einsetzen und was machen. Nun gleichzeitig möchte ich sagen, ich glaube, dass diese Bewegungen inzwischen schon so weit sich entwickelt haben und auch so viel Macht bekommen haben, dass sie vielfach selbst sehen, sie müssen sich ihrerseits den demokratischen Ansprüchen stellen, in der Transparenz ihrer Organisation, in dem Ausweisen, woher sie die Mittel bekommen und so weiter. Das ist ganz klar, das müssen sie. Aber ich finde, diese zusätzlichen Mobilisierungsaktivitäten, das transparent machen, was damit geschieht. Sie würden auch zum Beispiel bei all diesen Sachen, die die große Wirtschaft betreffen, mit dem Global Compact, dass die Unternehmen jetzt sagen sollen, wie weit sich Nachhaltigkeit wirklich machen, das würden Sie ja gar nicht merken als normaler Bürger, wenn sich da nicht NGOs hinterklemmen würden und dann im Netz deutlich machen, haha, haha, Siemens sagt das oder Daimler sagt das und in Wirklichkeit machen sie es gar nicht. Also das ist eine Arbeitsteilung, eine neue, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Aber sie müssen sich auch gegenseitig wieder kontrollieren.
Herr Professor Rucht?
Ja, ich wollte noch was zu Herrn Maaßen sagen. Sie sagen ja, da gibt es ja auch bei diesen Bürgerinitiativen und Gruppen, sozialen Bewegungen, Machtstrukturen. Wie legitimieren sich die überhaupt? Also ich glaube, es gibt so gut wie überall Machtstrukturen in Familien, in Universitäten. Insoweit wäre es ja sehr erstaunlich, wenn es da völlig machtfrei zuginge. Da gibt es auch informelle Hierarchien, das zugegeben. Aber gleichzeitig ist es so, dass es im Grunde keine Sanktionsinstrumente oder Pressionsinstrumente sind. Das heißt, Sie müssen schon die Leute in der Bürgerinitiative überzeugen können, Kraft ihrer Argumente, Kraft ihres Vorbilds, weil sie haben keine anderen Mittel, um die Leute bei der Stange zu halten. Das heißt, da geht es schon relativ, bezogen auf Hierarchien, flach zu. Und ich kann es auch aus einer eigenen Forschungsarbeit, das war ein Verbund in 6 Ländern, bestätigen. Wir haben teilnehmende Beobachtung gemacht von globalisierungskritischen Gruppen über 1-2 Jahre hinweg und haben uns genau den Konflikt, das Austragen von Konflikten, Machtstrukturen, das Durchsetzen oder Zustandekommen von Entscheidungen angesehen. Und unser Hauptergebnis ist, wir haben da 4 Formen der Auseinandersetzung typisiert, dass die Form der Deliberation, wie das genannt wird, das heißt des freien Austausches von Argumenten und dergleichen, dort eine sehr hohe und sehr wichtige Rolle spielt. Wir haben zwar keine direkten Vergleiche gemacht.
War das, was auch beim Schlichtungsprozess passiert ist?
Partiell. Also ich habe durchaus eine Kritik an der Rolle Geißlers, aber das ist vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob wir darüber speziell sprechen sollen. Geißler hat es allemal geschafft und das ist ihm anzurechnen, dass er erstmal den Druck aus dem Dampfkessel Stuttgart genommen hat, dass sie die Leute an den Tisch gesetzt haben, dass sie sich in die Augen geschaut haben, dass sie die Argumente vernünftig ausgetragen haben. Das ist erstmal ein Verdienst an der Stelle. Aber nochmal zurück zu der Frage Hierarchie und Macht in diesen Gruppen. Es gibt dort unleugbar auch Machtstrukturen, aber ich glaube, sie sind geringer, wie wenn man etwa das Verhalten von Gewerkschaften, von Parteien ansehen würde. Also so gesehen stehen die relativ gut da.
Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, und dazu gab es ja viele, viele Kommentare und Betrachtungen in den letzten Wochen, wie sagt man hier, was lernt uns das, was in diesem Jahr passiert ist? Heißt das, es gibt dringenden Reformbedarf am System der repräsentativen Demokratie, am Parteiensystem, weil die Strukturen so sind, nach allem, was eben viele kritisieren, die haben ja einiges davon auch angesprochen. Dazu kommt ja auch der Eindruck vieler Bürger, dass auch Lobbyisten mit am Tisch sitzen, wenn Gesetze gemacht werden, all diese Dinge. Also das heißt, ja, wie soll es weitergehen? Ist das ein Muss, das ein Anlass sein, nochmal nachzudenken über Reparaturarbeiten an der repräsentativen Demokratie, am Parteiensystem, Frau Schwan. Sie sind ja selber
Parteifrau. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht für die Reparatur durch Volksentscheide, außer in ganz wichtigen Fragen bei Europa oder so kann man sich das überlegen. Ich bin aber der Meinung, dass dieses Beispiel lehrt, dass man viel aktiver und viel weniger legalistisch und kompliziert die Beteiligung der Menschen an solchen Fragen unterstützen muss, dass man darauf zugehen muss. Und ich glaube, insofern ist es eine Frage der Prozeduren und auch der Einstellung. Ganz viele, gerade Exekutiven, haben so das Gefühl, das haben wir jetzt alles durchgekaut, warum kommen die jetzt und stellen das nochmal in Frage? Und das ist eine Haltung, die man, finde ich, dringend überwinden muss, sondern man muss immer wieder, und zwar offensiv, mit solchen Projekten in die Gesellschaft gehen, vielleicht sogar idealtypisch zeigen, hier sind die Probleme, hier sind offene Fragen und wir laden die Gesellschaft ein. Letzte Entscheidung bleibt bei den legitimierten Institutionen, aber wir laden die Gesellschaft ein, ihre Vorschläge und ihre Positionen zu machen. Also Frankfurt ist ja nun oft genannt worden mit der vierten Startbahn. Wenn ich das richtig sehe, war dann der Kompromiss, dass eine Ausweitung sein soll, aber eben Nachtflugverbot. Und dass die Regierung aber gesagt hat, Nachtflugverbot aber nicht, sondern die vierte Bahn und Nachtflugverbot weg. Das ist natürlich dann eine sehr komplizierte Handhabung eines solchen Mediationsprozesses. Denn dann hat man das nicht verhandelt. Ich meine, in Ihrem Sinne kann man natürlich debattieren, und das haben wir ja 68 rauf und runter debattiert, sind nur die Anwohner von Frankfurt interessiert an dem Flughafen? Sind sie natürlich nicht. Aber umgekehrt, diejenigen, die dort ihre Geschäftsinteressen haben, haben mit dem Lärm nichts zu tun. Das heißt, da muss man einen Ausgleich von Interessen finden. Das ist nicht die einzige Klientel dafür, aber es ist eine ernstzunehmende. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig noch in Deutschland diese Einstellung haben, zu gucken, jetzt wollen wir doch mal hören, was sind die Einwände? Ist alles sofort im Sinne eines Nullsummenspiels zu betrachten? Das muss jetzt gemacht werden und Schluss? Oder finden wir nicht gemeinsam kreative Lösung, die dann auch nochmal eine bessere Lösung
darstellt. Das ist ja auch so ein Modewort, das sich eingebürgert hat von Seiten der Parteipolitik der Regierenden, nämlich Dinge seien alternativlos und es gäbe eigentlich gar keine Spielräume. Also insofern ist die Frage, traut man denen das zu, denen, die in diesem System drin sind, die ja auch vielleicht was zu verlieren haben, stärker auf Augenhöhe zu gehen und in dem Sinne Bürger anzuhören und denen eine Chance zu geben. Herr Maaßen, was sagen Sie dazu?
Also es gibt ein Beispiel, die Parkschützer in Stuttgart sind ja mit Absicht nicht in das Schlichtungsverfahren von Geißler gegangen, gerade weil sie sich dadurch nicht der Möglichkeiten des Protestes und der Eigenständigkeit berauben lassen wollten. Die haben das als eine Falle gesehen, in der sie hier dann eingemacht und untergebuttert werden, ja, und dann zugekleistert. Und ich denke, das wird auch bei vielen anderen Bewegungen so bleiben. Das heißt, diese Frage, wie bekommen wir eine innerhalb der repräsentativen Systeme und Institutionen eine Beteiligung hin, eine Öffnung hin und dann irgendwann einen Schlussstrich, wo man sagt, so, das ist jetzt die Entscheidung. Und wer hält sich dann da dran? Wir haben ja hier nicht nur einen Konflikt zwischen, sagen wir mal, Leuten in Stuttgart und dann Leuten in Bad Cannstatt oder was der Teufel wo. Sondern wir haben ja auch einen Konflikt innerhalb der Generationen möglicherweise. Also die haben vor 10 Jahren, hat eine Generation beschlossen, der Bahnhof wird gebaut. Jetzt sind die Leute, sind die ein bisschen größer geworden. Die waren damals 13 oder 14. Jetzt sind die Mitte 20. Sagen, was ist das denn für Mist? Da gehen wir mal gegen auf die Straße. Also das heißt, die Frage, wie versteht sich die Gesellschaft in solchen Projekten? Kann sie noch gemeinsam agieren? Mit neuen Formen, mit Möglichkeiten der Beteiligung, mit dem Ausnutzen der ja heute schon möglichen Öffentlichkeit in solchen Prozessen. Will sie das? Kann sie das? Oder wird sie immer wieder dann gestört werden von solchen Parkschützern?
Na, also da möchte ich jetzt sagen, wenn wir jetzt nur die Parkschützer als irgendwelche Störer ansehen, das Problem, dass viele in dieser Gesellschaft, und zwar gerade die, die über viel Macht verfügen, sich nicht mehr fragen darüber, wie das Gemeinwohl aussieht, sondern eigentlich nur ihre eigenen Interessen und Organisationen legitimerweise betrachten und dann sagen, also mich interessiert, wie die Organisation einer bestimmten Bank weiterkommt und nicht, was rundherum mit den Menschen passiert. Das ist eine generelle Tendenz, gegen die wir sehr vorgehen müssen und wo wir wirklich mobilisieren müssen. Und das ist nicht eine Frage der Protestierer. Und umgekehrt finde ich eben in dem Moment, wo solche Proteste deutlich machen, dass unter der Hand sich mächtige Interessen einer Sache einfach, eine Sache unter den Nagel reißen und dann so tun, als sei das gemeinwohlorientiert. In dem Moment wird natürlich die Gesellschaft noch sehr viel misstrauischer und dann reißt das Vertrauen, das wir eigentlich mit der Demokratie haben müssen. Da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Letztlich ist das auch eine ganz grundsätzliche Frage, ob ich meine, dass die Menschen, zumindest jetzt in unserem westlichen Deutschland, wo sie sehr viel Demokratie schon üben konnten. Auch in Ostdeutschland konnte man viel Demokratie üben, aber nicht ganz so lange, das muss man sagen. Und 9 Jahre Frankfurt-Oder haben mich da einiges gelehrt. Aber sind die Menschen letztlich aufgeschlossen, pragmatisch genug, die verschiedenen Aspekte zu wägen? Und mein Eindruck ist, sie sind. Solange wie nicht ausgereizt wird, dass man sie hinters Licht fühlt, und dann werden sie irrational, so wie immer. Das ist dann das Problem.
Herr Bautz, Frau Schwan hat ja eben schon mal gesagt, sie sei gegen Volksentscheide, also gegen mehr Elemente von direkter Demokratie. Sie haben ein Stichwort gelesen, das heißt kollaborative Demokratie. In welche Richtung geht das denn?
Also mein Bild von Demokratie ist doch sehr stark, dass es 3 wichtige Elemente braucht. Wir brauchen, oder wo es sich hin entwickeln muss. Wir brauchen eine Stärkung der repräsentativen Demokratie, das Parlament, wie ich schon mal wohin betont, das muss wieder mehr Einfluss bekommen. Es muss wieder mehr transparente Entscheidungen geben und nicht in kleinen Machtsegeln, wie wir es beim Atomdeal erlebt haben, dass da nachts telefoniert wird im kleinen Kreis mit den Konzernen und dann am Ende das Parlament jetzt im Herbst nur noch abnicken durfte. Das ist eine Degradierung einer wichtigen Volksvertretung. Das ist eine Degradierung des Parlamentarismus. Das muss sich ändern. Als zweites, es braucht mehr plebiszitäre Elemente. Wir haben damit ja sehr gute Erfahrungen gemacht auf kommunaler Ebene, auf Bundeslandebene. Und warum denn nicht? Warum sollen denn die Menschen plötzlich auf Bundesebene nicht dem mehr mündig sein, wo man sie für auf kommunaler oder auf Landesebene mündig hält? Wir müssen da natürlich Grenzen haben. Stichwort die Diskussion um Minarette in der Schweiz. Das heißt, es muss Grenzen geben, die unser Grundgesetz definiert, was verändert werden kann, über was gesellschaftlich entschieden werden kann. Aber im Rahmen dessen ist es, denke ich, sehr wichtig, hier zu mehr Volksentscheiden, zu plebiszitären Elementen über zentrale Fragen zu kommen, weil das schafft ja auch gerade erst den Eindruck bei den Menschen über das, wo ich mir drüber Gedanken mache, da kann ich auch irgendwann mitentscheiden. Das ist das Beste eigentlich, was man gegen Politikverdrossenheit tun kann, den Menschen auch eine Mitentscheidungsmöglichkeit zu geben. Und als drittes brauchen wir Bewegungen, die eben nicht reguliert sozusagen im Teil des Systems sind, sondern immer wieder an wichtigen Stellen Alarm schlagen, wenn über die Interessen der Menschen hinweg entschieden wird, wenn mächtige Lobbygruppen ihre Partikularinteressen durchsetzen, gerade eben die Wirtschaftslobby, die ja äußerst gut aufgestellt ist, und die Gegendruck erzeugen und eine Mobilisierung finden für neue gesellschaftliche Konzepte.
Also die Sympathie für mehr direkte Demokratie, für mehr plebiszitäre Elemente ist ja durchaus stark in der Bevölkerung. Ja, Herr Professor Ruchz, wie als Soziologe, aber auch als Bewegungsforscher, wie setzen Sie das ein? Wie bewerten Sie das? Ist das eine Chance?
Also das ist kein Allheilmittel, vorweg gesagt. Und es gibt auch negative Erfahrungen, etwa in Kalifornien, auf die immer wieder Bezug genommen wird, dass man sich da quasi durch Geld auch bestimmte Abstimmungsergebnisse kaufen kann. Jetzt nicht in dem direkten Sinne, dass man die Leute besticht, aber dass man da Werbefirmen einsetzt und dann die entsprechenden Mehrheiten doch erzeugen kann. Diese Beispiele gibt es. Und es gibt aber auch sehr viele andere Beispiele, wo das relativ gut funktioniert. Und das ist dann ein Abwägungsprozess. Ich komme persönlich zu dem Schluss, wir sollten diese Möglichkeiten direkter Demokratie erweitern. Wir sollten sie auch, wie das gesagt wurde, auf Bundesebene einführen. Ich sehe überhaupt kein prinzipielles Argument, warum es auf in allen Bundesländern, in allen 16 Bundesländern möglich ist und praktiziert wird, mit Ausnahmen. Baden-Württemberg aber hat das Instrument.
Aber das Gegenargument ist, dass im Zweifel dann Populisten, Verführer, Dummschwätzer, die mit platten Parolen kommen, Chancen haben und dass dann Mehrheiten entstehen, die eher gefühlte Mehrheiten als echte Mehrheiten sind.
Naja, aber dann wiederum erklärt man die Leute für dumm. Hm. Denn das, wenn man sagt, die Dummschwätzer verführen die Leute, dann müssen die Leute offensichtlich für zu dumm erklärt werden, um dieses zu durchschauen. Hm. Und das, finde ich, ist wiederum eine Missachtung dann der Bevölkerung. Denn die wird ja als reif angesehen, die richtigen Leute auszuwählen, das richtige Personal. Und da können ja auch Dummschwätzer und Populisten dabei sein.
Wobei
und
das natürlich dabei. Sehr viel...
Ich würde da gerne
diese repräsentative Demokratie ja nun sehr viele feine Abstimmungsmechanismen gewissermaßen hat. Also das heißt, da kann so ein Durchmarsch von dumpfen Ideen, glaube ich, so ganz leicht nicht passieren. Also ich sage das jetzt mal, weil es ja durchaus diese Skepsis gibt.
Aber ich glaube, es ist nicht so sehr eine Frage Ja oder Nein, sondern es ist immer eine Frage Ja unter bestimmten Konditionen. Und da gibt es ja viele Stellschrauben. Zum Ersten muss man dazu sagen, man kann ja nicht auf die Schnelle und innerhalb von 14 Tagen quasi nach dem Modus einer Stimmungsdemokratie Hunderttausende oder gar Millionen von Stimmen zusammenbringen. Also da muss man schon eine lange Kampagne initiieren und das dauert ja in der Regel ein Jahr oder 18 Monate.
Herr Maas zeigt gerade auf Herrn Bautz, der ja stolz gesagt das hat, er hat in kurzer Zeit 350.000 Leute zusammengebracht.
Ja, das sind ja Unterschriftensammlungen. Ja. Das ist aber nicht identisch mit Volksbegehren, Volksentscheid. Also das dauert länger. Zum Zweiten gibt es da verschiedene Vorkehrungen, dass man bestimmte Bereiche ausklammert. Das heißt, wenn die Substanz von Demokratie und Menschenwürde berührt ist, dann kann man das ja rausnehmen. Das kann man auch durch ein Verfassungsgericht prüfen lassen, ob überhaupt dieser Antrag auf Volksbegehren verfassungsrechtlich konform ist oder nicht. Dann kann man Quoren einschalten, kann sagen, es müssen mindestens in der ersten Stufe, in der zweiten Stufe die Prozenthürden überwunden werden. Soweit kann man schon sehr wohl Sicherungsmechanismen einbauen, sodass es nicht nur nach so einer Stimmungsdemokratie und nur nach Populismus abläuft.
Ich möchte noch mal sagen, es geht nicht darum, ob die Menschen dumm sind oder nicht, sondern wir haben eine Gesellschaft von sehr unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Machtgruppen und unterschiedlichen Bildungsgraden und unterschiedlichen Mobilisierungsfähigkeiten. Und das wissen wir ja auch, da ist Hamburg ein Prototyp dafür, dass es bestimmte Leute gibt, die sind ja nicht dumm, die das da organisiert haben. Die haben ihre genauen Interessen gehabt.
Die in Hamburg entschieden
und,
worden ist.
Und deswegen würde ich jetzt einen großen Unterschied zwischen Volksentscheid und Volksbegehren machen. Ein Volksbegehren, das darauf aus ist, etwas als wichtigen Wunsch hinzustellen und damit auch die Parlamente gleichsam zu nötigen, sich mit einer Sache zu befassen, dafür bin ich sehr. Und ich bin wirklich sehr dafür, die alle einzubeziehen. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen zugleich die Parlamente stärken gegen sowas, was da mit dem Atomkompromiss passiert ist, dann stärken Sie die Parlamente durch Volksentscheide nicht, sondern Sie degradieren Parlamente, weil Sie dann die schwierigen Dinge rausnehmen aus dem Parlament und aus einer kohärenten Entscheidungsfindung und dann ja immer ganz klar eine Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist ja sehr schwer, bei solchen Volksentscheidungen eine komplizierte Abwägung von Interessen hinzustellen und dann eine komplizierte Lösung zu finden. Deswegen glaube ich, das unterminiert eher die repräsentative Demokratie und reduziert eigentlich die Beteiligung der Bürger gerade nicht auf das, was sie sollen, nämlich sich in den konkreten Dingen einbringen und auch durchsetzen können, sondern sie sollen dann in einer Sache eine Entscheidung treffen. Und wenn diese Entscheidungen dann in sich widersprüchlich sind, was sie sicher auch bei parlamentarischen sein können, da gibt es auch Widersprüche, schon richtig, aber nicht ganz so massiv. Das kann man dann den Entscheidungsträgern auch vorhalten. Dann habe ich da ein Problem.
Was die Volksentscheide angeht, bin ich als passionierter Kritiker, der ich mit Freude bin, auch etwas gehemmt. Die Mehrheit, die eine Entscheidung im Parlament getroffen hat, die uns nicht passt, die können wir beim nächsten Mal abwählen. Mit dem Volk von des Volksentscheides ist das, wie Bertolt Brecht wusste, etwas schwieriger.
Das nach fünf Jahren wieder abstimmen lassen.
Nicht? Also das ist die Frage, wie weit will man da immer wieder in Abstimmungsprozesse gehen. Also ich denke, dass die repräsentative Demokratie insgesamt Vorteile auch der Checks and Balances, der Korrekturen und der Feinjustierungen und auch des sozusagen durch die komplizierteren Prozesse des über Nacht einmal drüber Schlafens hat, eingebaut, automatisch sozusagen.
Herr Rucht, Sie haben noch 40 Sekunden Zeit.
Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Die repräsentative Demokratie soll nicht abgeschafft werden, sie soll ergänzt werden, das zum einen. Zum Zweiten, es steht ja in der Verfassung, Artikel 20.2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Nächster Satz, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen, Ausrufezeichen, ausgeübt. Wie kann man aufgrund dieses Satzes sagen, wir wollen diese Abstimmungen nicht? Das ist doch unmöglich. Zum Dritten, ganz kurz, in Bayern gab es bislang rund 20 Volksentscheide. Das ist ja das freudigste Volk in dieser Hinsicht. Was ist denn zusammengebrochen in Bayern? Was kam denn da für furchtbar unvernünftige Entscheidungen zustande? Ja, der Senat wurde abgeschafft in Bayern. Gut finde ich das. Prima, der war überflüssig.
Haben Sie den Eindruck, okay, dass die Bayern mehr hinter der Demokratie stehen als die anderen?
Nicht mehr, aber das Land ist nicht zugrunde gegangen an diesen Volksentscheiden.
Okay, wir lassen das so stehen. Und ich sage Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eine Möglichkeit, das Thema weiter zu verfolgen und zu vertiefen, nämlich schon übermorgen. Hallo Ü-Wagen wird nämlich dann live gesendet aus Köln, Standort Schildergasse am Harzheimbrunnen. Und da heißt denn das Thema von Aufzucht und Pflege, die Pflanze Demokratie. Da können Sie zuhören, mitmachen und bringen Sie einen Schirm mit, vermutlich werden Sie den brauchen. Samstag, 11.05 Uhr in der Kölner Innenstadt für dieses Funkhausgespräch. Allen Beteiligten herzlichen Dank.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.